Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Berge, die sehen Sie im Hintergrund ganz klein. Und ich liebe die Menschen. Aber mal ehrlich, manche, glaube ich, würden wir am liebsten auf den Mond schießen. Ja, nicht so weit schaffen es die Astronauten. Die umkreisen nämlich die Erde. Und viele hatten schon den Traum, ist Astronaut zu sein. Was machen Sie? Wie geht es uns, wenn wir Träume haben, aber uns der Mut fehlt? Und dann den Moment zu genießen, wenn sich Träume erfüllen. Was können wir tun, wenn ein Team wie eine Astronautenmannschaft weit weg ist von der Kontrollstation? So geht es uns ja ähnlich zurzeit in dem Zeitalter der digitalen Führung. Die Kontrolle verlieren zu können, das ist eine große Gefahr. Sicherheit nicht abzuschätzen, ist die nächste Gefahr. Angst zu haben oder die Freiheit zu genießen. Viele Fragen und wir werden sie beantwortet bekommen. Ich freue mich besonders auf unseren nächsten Gast. Ich freue mich auf die Astronautentrainerin, auf Laura Winterling. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir ins Gespräch zu gehen, liebe Laura. Eine tolle, tolle Meisterin ihres Handwerkes, jemand, der Träume ja fast nahe schon erfüllt hat. Vielleicht dann unsere Zuschauer und Zuhörer, deinen Traum, mal in den Weltall zu fliegen. Wann kam der und wie kam es dazu und wie nahe bist du diesem Traum denn gekommen?
Oh Gott, bevor ich diesen Traum hatte oder mir überhaupt darüber bewusst war, gab es ungefähr 193 andere.
Okay.
Vielleicht auch 197. Also tatsächlich, dass ich mir vorstelle, ich könnte dort hochfliegen oder überhaupt eine Rakete mal von innen sehen oder sowas, das kam so spät. Also vorher kamen so ganz andere Kindheitsträumereien von, ich will einmal in der Mini-Playback-Show sein und am liebsten einmal Nena treffen und ganz schnell rennen können und okay, am besten zaubern und natürlich soll es auch noch Dinosaurier geben auf der Erde. Ja. Also solche Träume, ja, diese Schmunzelträume, die wir irgendwie alle hatten. Ja, aber so fängt es dann meistens an. Das ist ja die Saat, die dann irgendwann im Boden steckt, ja, wo man dann sich weiter dran hangeln kann.
Aber irgendwo ein Schlüssel ergeben sich. Ich kenne es bei meinen Sportlern, wenn die halt dann irgendeinen Weltmeister singen, einen Olympiasieger und sagen, wow, da möchte ich auch mal stehen. War bei dir so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt, ja, wow, ich möchte auch mal in so einer Kapsel hochfliegen?
Also es gab verschiedene Momente in meinem Leben, wo ich mit Raumfahrt und mit Luftfahrt sehr nahe gekommen bin. Mhm. Und es gab eins, da war ich 18 und mit meiner besten Freundin gerade in Amerika reisen. Mhm. Und wir waren auf einem der ausrangierten Flugzeugträger in New York. Und dort oben standen auch Jets rum. Und ich bin natürlich in den Jets hoch und runter gekrabbelt und habe mich in die Jets reingesetzt und fand das super cool. War sich vorzustellen, man kann da oben im Himmel spielen und man ist so schnell und darf das dann auch alles. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass ich das ja auch machen könnte. Also es ist für mich, das ist ein Schlüsselerlebnis von hinten aufgezäumt, wo ich mir denke, so Mensch, Laura, da guck an. Anscheinend hatte ich das irgendwie gekitzelt, aber den nächsten Schritt zu denken, na gut, dann machst du jetzt halt noch ein Jahr bis zum Abi und dann bewirbst du dich bei der Bundeswehr und dann könntest du das auch machen. Warum auch nicht? Den gab es nicht. Und nach dem Abi bin ich weggegangen und war wieder in den USA für ein Jahr und habe mir Florida ausgesucht, weil ich natürlich, das kleine Mädchen innen drin hat geschrien, Space Shuttle, Space Shuttle. War natürlich gleich, musste dahin und habe ganz viele Shuttle-Starts auch miterleben können. Nicht alle immer vor Ort, aber viele einfach auch da von West Palm Beach, wo ich war, einfach am Strand und fand das auch wieder selber Momente super cool. Diese Menschen, die tatsächlich für alle anderen Menschen in diese Rakete steigen und das machen. Mit denen möchte ich gern mal zusammenarbeiten. Das war ein Gedanke, den habe ich. Aber dass ich dann mir denke, ja, ne, also Perspektivenwechsel, ich sitze drin und schaue dann nach draußen.
So weit war es noch nicht.
Nee, das gab es nicht. Und ist eigentlich voll schade drum, ja, so habe ich festgestellt. Tatsächlich. Aber der Gedanke, ja. Raumfahrt war immer da. Also ich wollte dahin. Ich wollte mit diesen Typen und Mädels arbeiten, die da verrückt genug sind, sich auf so eine Kerze zu setzen.
Okay. Ja, verrückt genug, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Und du warst verrückt genug, auch was ja mit Physik zu studieren. Da sagen auch manche, hey, geht's denn noch? Das war ja auch die Voraussetzung, glaube ich, irgendwo so ein technisches Verständnis zu haben. Ist ja den Weg weitergegangen.
Ja, jetzt kommen lauter diese Dinge raus. Also technisches Verständnis hatte ich nicht oder wurde vielleicht nicht so gefördert, dass ich es hätte haben können. Also ich weiß auch noch, ich war 8 Jahre alt und saß in unserem Esswohnzimmer und habe meine Nachttischlampe auseinandergebaut, weil die Birne ging nicht und der Stecker hat gehakt, keine Ahnung. Und habe sie auch sehr erfolgreich auseinandergebaut.
Sie ist zusammen auch wieder?
Nein, natürlich nicht. Ja, also sie blieb dann auch so. Mich hat das immer fasziniert, aber irgendwie ist da niemand drauf eingestiegen, ja, so das mal rauszukissen. So, okay, Kind interessiert sich für ein bisschen Bastelei, ein bisschen Strom, könnte man ja mal was machen. Also das kam dann nicht. Also der Gedanke, dass ich Physik studieren möchte, der kam dann eher so tatsächlich, also 9., 10. Klasse. Das war ja neusprachlich, auch noch das. Ja, ich hatte ja Physik erst, als ich 16 wurde.
Ja.
Und habe mir das irgendwie alles auch, bevor ich es hatte, selber angelesen und fand das einfach so logisch. Gott, und ich liebe logische Dinge. Das ist einfach, nimmt man das eine und mit dem anderen ergibt es halt das nächste und es ist einfach so klar. Und ich habe mir gedacht, ach ja, in der Welt.
Da wäre ich zu Hause.
Fühle ich mich wohl. Und plus, naja, ich weiß schon, dass, also ich wusste, das ist schwer. Und ich wollte was können, was schwer ist.
Bist du ehrgeizig?
Ich habe dann einfach mal gesagt, so, ich mache das jetzt. Ich habe ja auch mit 16 gesagt, das werde ich studieren. Schön, wenn man es mal ausgesprochen hat, dann kann man auch nicht mehr zurück.
Ja, da bist du dann. Da wirst du dran gemessen, dann an deinen Worten wirst du gemessen und an den Taten noch mehr.
Ja, ja, die Angst vor der eigenen Courage, ja, die man so hat.
Ja. Ja, also da ein langsamer Weg, ein Weg immer voran und auf dich auch selber gestellt, das höre ich so raus. Also da waren keine Förderer, keine Gönner, sondern du bist deinen Weg alleine gegangen, eben auch sehr zielstrebig das anzugehen.
Also die Förderer und die Gönner waren definitiv natürlich doch die Eltern, ja, aber halt in ihrem besten Wissen und Gewissen. Mhm. Ja, also dank meiner Mama war ich auf einem guten Gymnasium und neusprachlich war auch super, ja. Also wer möchte schon 5 Jahre Latein müssen? Super Sachen, ja. Aber natürlich, gut, die Eltern können auch nur einen Weg entscheiden. Und im Nachhinein sagt sie auch, ja, fragt sie mich immer mal, hätten wir dich auf den mathematischen Zweig schicken sollen? Und ich glaube, es wäre nicht richtig gewesen für mich. Also es war alles gut so. Da gab es halt dann auch andere Sachen dafür in meinem Leben. Ne? Also bloß weil das eine vielleicht jetzt ich mir immer erarbeiten musste, gab es halt dafür andere Sachen, die zugeflogen sind.
Ja. Aber jetzt bist du dann doch diesen Weg weitergegangen und wenn du sagst, du wolltest nah an den Menschen sein, die so verrückt sind, da ins Weltall zu fliegen, das ist ja dann gelungen. Lass uns da mal einen Sprung machen, denn du warst ja dann auch Ausbilderin in Köln, eben an dem Luft- und Raumfahrtzentrum, damit unsere Astronauten dann irgendwo einen sicheren Job machen. Und das knüpft gleich an die erste Frage an. Bei meinem letzten Talk war Detlef Nasse, er ist Personalchef eines großen deutschen Unternehmens. Und von dem aus soll ich dich mal fragen, wie habt ihr denn so die Schwerelosigkeit trainiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal nur zur Erklärung. Also in Köln ist tatsächlich der Standort der Europäischen Raumfahrtagentur. Der liegt innerhalb des Standorts der Deutschen Luft- und Raumfahrt.
Okay.
So zum Verständnis, also die ESA hat da ein Gebäude und das ist eben das Astronautentrainingszentrum. Und ja, da macht natürlich Klick. Ja, und dann plötzlich bin ich von 16 Jahren da dort. Klingt super, liest sich super im Lebenslauf. Ich kann allen sagen, war nicht einfach. Ja? Also wer glaubt, das läuft immer wie am Schnürchen, nein, zur Beruhigung tut's nicht. Ja? Also es braucht sehr viel Ecken und Enden. Aber ta-ta-ta-ta hat also doch funktioniert. Ja? Wer diese Geschichte mal hören will, darf sich gern melden. Das ist nochmal was anderes. Tatsächlich wurde ich dann Astronautentrainerin. War das ungefähr für 10 Jahre? Und danke für die Frage. Denn Astronautentrainer, so nicht nur sind wir wahrscheinlich die einzigen Lehrer auf der Erde, die etwas unterrichten, was sie selbst nie getan haben. Ja, also so viel zum Respekt, den man seinem Lehrer gegenüber bringen kann, ja. Und das andere ist, wir lehren unsere Sache auch noch im völlig falschen Klassenzimmer. Also nicht nur unterrichten wir Mathe und haben Mathe nie gemacht, nein, wir können auch gar keine Zahlen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Denn tatsächlich Schwerelosigkeit kann man nicht so üben, wie man es gerne möchte. Also wir wünschen alle, wir hätten den großen roten Schalter einmal draufdrücken und wir schweben alle und dann los. Leider geht das nicht. In Köln dafür nachgebaut in einer großen Trainingshalle, 1:1 von der Größe, also 10 Meter lang, 4 Meter im Durchmesser, stehen unsere Module. Das ist so ein bisschen wie Spielplatz für große Kinder. Ja. Macht auch genauso viel Spaß. Und darin trainieren wir dann eben die Systeme, Ventilationssysteme, Lebenserhaltung, Notfallprozeduren, Experimente, ja, Cargo, alles das, was man eben braucht auf so einer Raumstation, nur eben ohne Schwerelosigkeit. Das heißt, wir Trainer sind gleichzeitig auch immer diejenigen, die die Fantasie beflügeln müssen und immer erinnern, im Übrigen kannst du jetzt deinen kleinen Schraubenzieher hier nicht hinlegen, sondern entweder du piekst ihn hier mit dem Klettverschluss an deine Hose, oder du musst ihn irgendwo in einer kleinen Plastiktüte unterbringen, weil sonst ist er weg. Ja, also tatsächlich müssen wir da immer drauf hinführen, dass auch selbst mitdenken, dass bestimmte Sachen im All einfach nicht so geradlinig funktionieren wie hier unten. Deswegen zum Beispiel eine Aufgabe, die man hier unten hat, die würde im All mindestens 1,5-2 Mal länger dauern. Einfach nur aus dieser Gegebenheit, dass man rumfliegt und sie festhalten muss und Dinge rumfliegen und sie einfach nicht so halten wie hier unten. Aber gut, ich will Ihnen ja nicht und die Zuhörer auch nicht lange warten lassen auf die eigentliche Antwort. Also Schwerelosigkeit können wir trainieren. Und die zwei schönsten Sachen sind natürlich in unserem Trainingspool. Also wir haben erstmal ein riesengroßes Schwimmbecken, was sehr schön ist. Da kann man nämlich
hoffentlich warmes Wasser, oder?
Ist super warm, 29 Grad. Und die Mitarbeiter dürfen einmal in der Woche Wasserball drin spielen. Ist auch toll. Wenn kein Modul drin ist, denn tatsächlich sonst schweben ja alle im Wasser drin rum und versuchen durch diesen Auftrieb Schwerelosigkeit zu simulieren. Diese Pools und Trainingsbecken gibt es bei allen Agenturen, die bei der ISS mitmachen. Also NASA hat einen, Roskosmos hat einen und wir haben einen bei der ESA. Und das andere ja ist schon angedeutet hier mit der schönen Hand, natürlich Parabelflügel. Da gibt es auch schöne Geschichten drüber. Ich durfte selber auch teilnehmen. Sehr spannend.
Also doch schon mal Schwerelosigkeit erlebt.
Ja, es ist fast so, als ob doch jemand auf diesen Knopf drückt. Und plötzlich schwebt man in der Mitte von diesem Flugzeug rum.
Wie lange dauert das gefühlt ungefähr?
Es wie lange kannst du? Immer eh im Nachhinein, weil man glaubt es immer gar nicht in dem Moment, wo man da in der Mitte rumhängt. Denkt man sich, wirklich? Schwupps, und dann geht es auch schon wieder nach unten. Aber im Normalfall so 25, 30 Sekunden.
Okay.
Kommt ein bisschen auf den Piloten drauf an. Das ist ja doch sehr ausreizend für diese Maschine, die da fliegt, der A320. Und ja, wir waren da 4 Stunden beschäftigt über dem Atlantik. 31 Parabeln, mit ein bisschen Pause dazwischen, weil es ist für den Kopf und also für das Zusammenspiel, das Auge sieht was, der Kopf möchte es verstehen und der Körper schwebt einfach nur so ein bisschen, muss man sich dran gewöhnen.
Ja, ist so ähnlich, wenn ich ab und zu auf der Playstation dann fahre, simuliert, da denkst du auch komisch, warum wird der übel, weil der Kopf das nicht versteht, dass du starr bist als Körper und trotzdem in Bewegung simuliert hast. Das ist wirklich ein komisches Gefühl, ja.
Ja, ansonsten ist es eigentlich, also es ist relativ unspektakulär. Ich möchte niemanden das tolle Gedankenkonstrukt für Parabelflug nehmen oder für Schwerelosigkeit, aber es ist tatsächlich unspektakulär. Also man hängt einfach nur in der Mitte von diesem Raum rum. Es ist viel spektakulärer in dem Moment, wo es hoch und runter geht,
wenn dann natürlich was passiert. Da kommt mir Kribbeln im Bauch wahrscheinlich.
Ja, das ist einfach, ansonsten ist das halt auch normal und unsere Astronauten sagen das auch immer. Weil das natürlich die erste Frage auch fast ist. Die und wie funktioniert das Klo, ist, wie ist es zu schweben? Und unsere Astronauten sagen, das vergesse ich irgendwann. Weil das ist halt normal. Das ist, wir würden niemals drauf kommen, wir müssen fragen, na, wie war das Laufen heute? Das ist mit dem komisch.
Ja, das heißt ja auch, dass vieles so trainiert wird, dass es schon im Unterbewusstsein ist. Und das ist ja, glaube ich, auch die Aufgabe, diese Prozesse, diese Routinen durch dich als Trainerin ins Unterbewusstsein zu bringen, dass sie schon Normalität fast sind.
Ja, genau, das ist es eben. Das ist halt dann the new normal, ne? Da oben. Man läuft halt nicht, man schwebt zum Kaffee. Ja.
Wo viele gar sich nicht Gedanken machen, ich habe mal einen Podcast gehört, da war eine Astronautin, die hat erzählt, wie es ihnen geht, wenn sie zurückkommen auf die Erde, weil sich wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen, ist ja auch ein gleicher Prozess, vielleicht sogar noch anders, als sich die Schwerkraft anzutrainieren. Also das ist ja, glaube ich, auch vergessen viele, dass die da ja viel leiden müssen oder halt ja wieder auch viel tun müssen, um Kondition zu bekommen.
Also das Leiden, das schränken wir ein, denn jeder Astronaut gerade mit seinen 6 Monaten Aufenthalt muss am Tag 2,5 Stunden Sport machen. Da kann ich nur den Zuhörern sagen, es muss nicht 2,5 Stunden sein, es langt schon eine halbe Stunde am Tag, bewirkt Wunder. Ja? Es bewirkt so viel Wunder, dass unsere Astronauten nicht zurückkommen wie Spiegeleier, sondern tatsächlich alleine laufen können und manchmal fitter sind als ihre Docks hier am Boden. Wow. Also es gibt kein großes Leid mehr. Es gibt, es gibt bestimmte Dinge, die sind physiologisch im Weltall anders als hier unten. Also zum Beispiel im Weltall wächst man fast mal 5-6 Zentimeter, wird man größer, weil sich das Rückgrat ausweiten kann. Mhm. Und das muss man natürlich, hier unten ist das unschön, weil das manchmal Rückenschmerzen macht. Ne? Wir müssen halt wieder die Wirbel dahin, wo sie eigentlich hingehören und so. Also deswegen muss man sehr aufpassen und die Reha auch ernst nehmen. Mhm. Also das gibt's natürlich. Auf der anderen Seite, ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Also wir gewöhnen uns an Schwerelosigkeit, so wie man sich auf einer Schifffahrt an Schaukeln gewöhnen kann. Ja. Und manchmal wird man aber auch landkrank, wenn man lange auf dem Boot war. Und man wird halt dann wieder schwerkraftkrank. Ein bisschen. Ja, also, aber eher so, eher mental, denn man darf nicht vergessen, 6 Monate lang hat man sich tatsächlich zum Frühstück, ja, wenn man da so zur Cupola schwebt und so ein 360-Grad-Fenster und seinen Kaffee in so ein Plastiktütchen mitnimmt und schnell was machen muss, dann hängt man das Plastiktütchen einfach mal kurz in die Luft und macht was und nimmt sich's dann wieder. Und das funktioniert mit dem O-Saft im Glas nur so semi-gut auf der Erde.
Nee, zu Hause nicht.
Ja, und das ist eine Gewohnheitssache. Und das passiert den allermeisten, die kommen zurück und haben was in der Hand und dann der Schlüssel und kurz hin und klonk. Und so, ach ja, Mist, da war was.
Ja, ja. Ja, also interessant. Schön, wie du uns wirklich bildhaft diese Einblicke gibst in eine Welt, die vom Fernsehen mittlerweile auch viel übertragen wird. Aber wenn so jemand erzählt wie du, ist das noch prickelnder und ist auch sehr, sehr unterhaltsam, mal da Einblick zu nehmen. Unterhaltsam, glaube ich, ist es nicht, wenn wir Stress haben, liebe Laura, weil das ist die zweite Frage. Wie gehen die damit um, mit Angst und mit Stress? Weil ich glaube, diesen Traum, Weltall zu sein und dann mal die Welt, die Erde von außen zu sehen, ist schon schön. Aber irgendwo, wenn man dann das Überlegen anfängt, wie weit man ist und wie tief man fallen kann und was alles passieren kann, wie siehst du das? Wie angstanfällig sind die?
Das Coole ist ja, ne, also Gott sei Dank gibt es Physik und die Orbitalmechanik und die hält uns sehr davon ab, einfach zu fallen. Man fällt nicht. Wir fallen alle mit 28.000 km/h immer schön um die Erde, aber wir fallen nicht auf sie drauf. Das ist schon mal gut. Und das kann man vielleicht so ein bisschen noch weiterspinnen, ja? Also diesen Gedanken, dass man zwar schwebt, aber nie fällt. Jetzt, wenn ich Vorträge halte zum Beispiel, ne, kriege ich so eine ähnliche Frage sehr häufig. Ja, was mache ich und stehe ich mir selber im Weg? Wie kann ich denn selber Ziele erreichen? Und manchmal habe ich einfach Angst davor. Wie machen die das denn? Und Chris Hadfield hat die Frage eigentlich mal relativ gut beantwortet. Das ist einer der größten kanadischen Astronauten, die es so gab. Ne? Der hat gemeint, ja, also Astronauten, wenn sie in die Rakete steigen, die sitzen nicht so da. Ja, also die nicht so, oh, hoffentlich wird alles gut gehen, sondern wenn man die Jungs und Mädels da mal anguckt, zum Beispiel so eine Soyuz-Rakete, dann sind die mega entspannt. Die haben da auch zum Beispiel ein EKG laufen oder sowas. Ja, die können, jemand misst seinen Puls mit. Und das ist das Normalste, was man da kriegen kann als Ergebnis. Also jeder Notarzt wäre super glücklich. Und das liegt einfach daran, was viele Leute auch vergessen und was sie dann leider davon abhält, neue Dinge anzugreifen, meines Erachtens im Leben. Sie beschäftigen sich wirklich Monate, wenn nicht die Jahre, mit diesem einen Moment. Und sie möchten einfach nur los. Und wenn man, das gilt aber für alle diese Dinge, deswegen ist ja so mein Bestreben, wenn ich rede über Raumfahrt, jemand auch mitzugeben, du guck mal, das sind alles erwachsene Menschen, die haben alle tolle Sachen schon vorher geleistet, und auch einen Lebenslauf zum Dahinknien. Und natürlich haben die auch eine ganze Portion an Risikoaffinität mit dabei und sowas. Aber lass dich nicht beeindrucken davon, weil die haben das gelernt. Die haben sich wirklich lange damit auseinandergesetzt. Das heißt, es ist ja nicht so, als ruft jemand an und sagt, morgen musst du übrigens die Soyuz-Rakete fliegen und dann geht's mit 26 Millionen PS los. Bist du bereit? Also sowas gibt's ja nicht, sondern... Ja. 3 Jahre lang hat man Zeit, sich darauf vorzubereiten. Deswegen für alle die vielleicht ein bisschen zweifeln und auch so eine Angst haben, einen Traum haben, aber Angst haben davor, kann ich nur sagen, es wird ja eh nicht morgen gleich was. Also man wird ja eh darauf hinarbeiten müssen, einfach Stück für Stück.
Ja, ist ein wichtiger Tipp. Ja, schön, also diese Träume zu haben und auch viel dafür zu machen. Beim Sport ist ja genauso, ob gestern ein Trainer gehört, der hat gesagt, die 2,24 Meter, diesen Hochsprungrekord, den hat er schon x-mal durchgegangen und das Wippen vorweg, da ist er geistig nochmal diesen Sprung durchgegangen und den hat er schon 10.000 Mal im Kopf, diesen Sprung. Und dann hat er halt wie abgespult, fertig. Da hat er keine Angst, keinen Stress gehabt mit ihm. Ja.
Das ist und wahrscheinlich in den Momenten ist gar nicht so viel der Jubel dabei, sondern der Jubel, das könnt ihr vielleicht bestätigen, wäre mal interessant zu fragen. Mhm. Der Jubel ist bei zum Beispiel bei so Raketenstarts, wenn ich jetzt wieder auf die Astronauten übertrage, bei denjenigen, die zuschauen. Und da ist super viel Emotion, da dabei zu stehen in Kasachstan und so diese PS zu spüren und zu hören. Das
vibriert alles der
Lichtschweif, ja, und dann kennt man die Leute, die da drin sitzen. Das ist unglaublich berührend. Mhm. Also die Gedanken, die gehen der Rakete nach, bis man sie nicht mehr sehen kann. Mhm. Wo die innen drin sagen, jo, ne, mach halt meine Aufgabe. Ne? Das ist so ein bisschen erschütternd für die, die draußen sitzen, manchmal das zu hören, so, wie interessiert dich das denn gar nicht? Sage, doch, aber ich habe das, ne, wie mit dem Stabhochsprung, ich habe das 10.000 Mal im Kopf durchgedacht.
Ja. Ja.
Und jetzt war es das 10.000 und erste Mal und es
war
halt dann so.
Ja,
war so. Ne, das, also, dass man so ein bisschen, deswegen, glaube ich, verliert man nie Respekt auch vor Sachen, sondern man weiß dann einfach die Emotionen auch besser einzuschätzen. Und dazu gehört halt auch die Angst einzuschätzen. Das heißt, los geht's, neue Dinge tun, ja, nicht sich dem Zweifel hingeben, sondern einfach tun, ja, man kann alles lernen. Also ich, das weiß ich selber auch aus Erfahrung. Man kann alles lernen.
Ja, das stimmt. Also den Mut zu haben, es anzupacken außerhalb der Komfortzone, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, souverän ist auch der, der halt trainiert dafür. Also Souveränität, diese Abgeklärtheit, dieses Überlegtsein, seine Emotionen im Griff zu haben, ist halt der, der diese Dinge immer oft trainiert.
Richtig, aber man hat die Emotionen nicht per se einfach im Griff und das ist eine Charaktereigenschaft. Das gibt es bestimmt bei Menschen, die haben das mehr als andere.
Ja.
Aber das, die meisten von uns haben das ja nicht und ich habe das ja auch nicht. Und ich weiß drum, dass das Zuhörer jetzt auch sagen, nee, das habe ich nicht, bin ich abgeklärt. Ich habe Sorgen und ich habe manchmal Zweifel und ich habe auch manchmal Angst und ich habe manchmal Bauchkribbeln. Und dann sage ich, ja, das ist auch okay, weil ich glaube, es ist sehr menschlich.
Mhm.
Nur das ist ja diese Abgeklärtheit, also dieses Wort, was wir benutzen, um den Zustand zu beschreiben, wenn jemand so fokussiert ist und unemotional. Das kommt ja nur daher, dass man sich lange, lange damit beschäftigt hat und lange auch gutes Training erfahren hat. Also Details kennt.
Ja. Ja. Und damit bist du Herr oder Frau der Lage, weißt, dass du genau im Detail kennst. Was du natürlich nicht kennst, und das ist so eine Frage, die mir durch den Kopf geht, du brauchst ja die Abhängigkeit zur Erde, zur Kontrollstation. Du bist zwar mit deinem Team im All, aber du hast ja irgend so ein System, das das unten kontrolliert. Das geht auch so ähnlich wie momentan Digitalisierung und Homeoffice. Wenn wir den Bogen ganz weit spannen, du bist weit weg von dem Verwaltungsapparat, von dem, wo du sonst immer zu Hause warst. Welche Aufgabe hat denn und welche Sicherheit gibt denn so eine Bodenstation?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich hätte ohne Corona nie drüber nachgedacht, dass ich sehr viel Hilfestellungen und Tipps auch geben kann für Quarantäne, Isolation und Remote Working, weil tatsächlich, also das, was ich hier so im Hintergrund habe, das ist für uns Daily Life. Tatsächlich machen wir das jeden Tag. Die Bodenstation, und das ist jetzt wichtig, das ist gut, ja. Also für alle, die ein Team führen und selber Manager sind, müsste ich jetzt ein bisschen auf die Finger hauen, ja. Weil tatsächlich, ich habe Gott sei Dank viele Vorträge online geben können, bin ja nicht mehr auch zu Kunden gefahren oder zu Firmen. Und musste immer so feststellen, so, oh ja, große Panik, wie halte ich meine Mitarbeiter zusammen und wie kontrolliere ich die denn dann eigentlich und so. Ja. Wir machen das ein bisschen anders und jeder, der jetzt ein Team leitet, kann sich gerne, darf sich eingeladen fühlen, das vielleicht mal ähnlich anzupacken. Die Bodenstation bei uns, unser Mission Control, hat den Unterschied nämlich verstanden zwischen einer Dienstleistung geben, also einem Service geben und zu managen. Und sie macht definitiv nur Ersteres. Sie ist für eine Dienstleistung da. Und ich glaube sehr daran, dass sich Menschen, die gewillt sind, wenn ich will, ja, und wenn ich arbeiten will, okay, das ist nochmal eine andere Frage, aber Menschen, die gewillt sind, die fühlen sich besser, wenn man ihnen einen Service gibt und sie lenkt, wenn sie Fragen haben und vielleicht auf sie aufpasst und Guidelines gibt und so, anstatt sie immer nur zu managen.
Ja.
Ich kann nur sagen, aus unserer Erfahrung, es funktioniert sehr gut. Man darf sich also abschauen, wie so eine Bodenkontrolle funktioniert. Wir sind immer da. Ich habe das selber auch gemacht als Trainer. Also wir sitzen bei Real Operations, heißt das dann. Also dann, wenn tatsächlich unsere Astronauten unsere Experimente machen oder unsere Systeme bedienen, sitzen auch mit da Headset drauf, also schauen irgendwie auch aus wie jeder Zweite gerade in Deutschland und sind einfach da, falls es Fragen gibt. Wir wissen, was los ist. Also wir haben einen super Plan über den Tag, wir wissen, was unsere Astronauten gerade machen und wir antizipieren schon mal so, was könnte eventuell schiefgehen? Was könnte für Fragen kommen? Wo könnten wir vielleicht auch einfach mal sagen, hey, ich kann dir helfen und dir 5 Minuten sparen oder sowas? Und da wünsche ich mir manchmal, dass unsere Teams in verschiedensten Firmen, kleiner Mittelständler bis zum Riesenkonzern, ja, sich davon ein bisschen was abschauen. Ich beschreibe das oft gerne, da habe ich eigentlich ein schönes Video, weil es gab mal ein Video von der ISS, wo Ping-Pong gespielt wurde, ja, also Tischtennis. Was gar nicht so einfach ist. Und wir sollten so arbeiten wie ein Ping-Pong-Spiel. Also man muss schauen, einen Ball schlagen, ne, das, und der Ball ist die Information, die darf nicht bei einem selber verharren. Man muss ganz gezielt muss man die Information ausschlagen, zu dem man mehr sie braucht. Also das heißt, nicht auf Informationen sitzen, mitdenken, wohin muss sie, wie stark muss ich sie also irgendwo hinleiten. Mhm. Ja, und dann muss das laufen wie ein Ping-Pong-Spiel. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, es ist nicht nur wie Ping-Pong, sondern es ist wie Ping-Pong und gleichzeitig jonglieren.
Okay.
Das ist eigentlich unser Arbeitsalltag, ja. Mhm. Also man muss schauen, dass man sich selbst nicht zu viele Bälle aufhalst, damit man noch alle in der Luft halten kann. Mhm. Und trotzdem noch gezielt Informationen auch weitergibt, wenn sie einen drauf eintreffen. Mhm. Und so funktioniert die bemannte Raumfahrt. Also wir sind immer bereit, diesen Ping-Pong-Schläger zu benutzen. Und währenddessen jonglieren wir einfach.
Gehen wir.
Mhm. Ja. So das schönste Beispiel, wie ich es erklären kann.
Ja, ist ein schönes Benchmark, mit dem das mal uns mitzunehmen, was da passiert. Und wie du vorhin gesagt hast, die Führungskraft hat sich auch verändert. Früher hat die Führungskraft gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann werde ich mich von dir verabschieden als Mitarbeiter. Jetzt hat die Führungskraft dafür zu sorgen, dass er eben funktionieren kann, dieser Mitarbeiter. Er lässt mehr Support, mehr Dienstleister für ihn. Er ist der Kümmerer, der Coach, sagt man auch schon. Die Führungskraft ist der Coach.
Ja, es soll nicht nur die Schulter zum Ausweinen sein, also da gehe ich auch weg davon. Und dann muss ich auch die Arbeitgeber und die Führungskräfte kurz mal bestärken und mich auf deren Seite stellen. Die brauchen schon auch gute Mitarbeiter. Mhm. Und als guten Mitarbeiter bezeichne ich jemanden, der seine Talente kennt, der weiß, wo sein Einsatzgebiet am besten ist, das auch kommuniziert und auch wieder antizipiert. Denn also man kann keiner Führungskraft einen Vorwurf machen, wenn das Team nicht funktioniert, wenn also Einzelne im Team nicht wollen. Und man muss schon wollen. Kann ich wieder nur von uns sprechen? Wir wollen alle.
Ihr also brennt.
Bemannte Raumfahrt wollen alle.
Ja.
Und die haben das verstanden. Also das ist keine einseitige Sache. Ja? Man darf sich da nicht ausruhen, ja, mein Chef ist aber so und so oder meine Mitarbeiter machen halt nicht. Ja, gut, dann hinsetzen, eine Lösung finden. Geht ja nicht anders. Das Zeit verlieren gilt nicht.
Zum Abschluss noch eine Frage von mir dann in Richtung mit der Raumstation oben. Wie gehen die miteinander um, auf engstem Raum so lange, fast ein halbes Jahr, zusammen zu leben? Irgendwo aus dem Leben rausgerissen und wie eingesperrt, so stelle ich mir das von außen vor, miteinander zu leben. Wie gehen die da auf, wie können die auf Distanz gehen? Wie können die Konflikte austragen da oben in der Raumstation?
Auch gerade wieder aktuell, ja, also eine schöne Frage und die beantworte ich so gerne, um so ein bisschen Analogien zu schaffen. Also zum einen erstmal, jeder, der sich in einer Situation gerade befindet, wo er ab und zu mal denkt, er müsste durchatmen, bevor er explodiert, kann ich nur empfehlen, kurz rausgehen und in den Himmel gucken. Da sind witzigerweise Menschen da oben in einer mini kleinen Raumstation, die konnten sich nicht aussuchen, die anderen 5, die dabei sind.
Ja.
Wir können sie uns zum Glück manchmal noch aussuchen. Das heißt, okay, also das war der eine Einatmer zum Ausatmen. Der andere Einatmer, also nochmal und dann wieder zum Himmel gucken, zu sagen, okay, also mir geht es irgendwie doch besser als den Jungs und Mädels da oben gerade, denn ich kann ja gerade sogar vor die Tür gehen, weil das können die nicht.
Nee, geht nicht.
Also selbst Fenster aufmachen geht auch nicht. Die können nicht mal kurz eine Runde um den Block gehen. Also ja. Wir sollten mal dankbar sein, dass wir dürfen alle eine Runde um den Block gehen. Ja, kann ich nur jedem sagen. Tun und weiteratmen. Ja. Okay, wenn das noch nichts geholfen hat, also nächstes Mal einatmen und wieder nach da oben denken. Ja, okay, also weder können Sie sich aussuchen, mit wem Sie da oben sind, noch können Sie eine Runde vor den Block gehen. Das heißt, was bleibt Ihnen denn Großartiges übrig, außer miteinander zu reden, wenn was schief geht. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, das ist universal einsetzbar. Und wenn man eben nicht rausgehen kann und nicht sich aussuchen kann, mit wem man irgendwie Zeit verbringen muss für sehr viele Monate.
Eben.
Dann ist es anscheinend diese klare Kommunikation, die vieles aus der Welt schaffen muss oder über der Welt aus der Welt schaffen muss.
Ja. Und wenn die miteinander reden, dann können die schon ausschalten auf Mut und ihr hört nichts von der Bodenstation.
Ja, das andere ist, man sieht es jetzt bei mir im Hintergrund, ja, der da manchmal so reinblendet und da ist, natürlich kann man nicht rausgehen da oben, aber man hat natürlich einen Perspektivenwechsel und damit auch einen Tapetenwechsel, der ist natürlich phänomenal.
Hm.
Und daraus resultiert ein riesengroßer Vorteil. Probleme, die man da oben vielleicht empfindet oder hat, ja, ein Experiment hat nicht funktioniert und die Bodenkontrolle hat doch mal nicht so toll mitgemacht.
Hm.
Und irgendwie war halt heute ein Tag, man hätte einfach in seiner kleinen Kajüte hängen bleiben können. Und ja, dann schwebt man da zu diesem einen Fenster wieder mit seinem Kaffee und denkt sich so, krass, ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Hm.
Weil auch was ich gerade gucke, ist so viel mehr wert und ich bin, alle meine Blöcke sind eigentlich so klein und da stelle ich mich eigentlich so an. Also das ist der Vorteil, da, von da oben zu sein. So, so empfinde ich es und so empfinde ich es, wenn ich es gesagt bekomme, immer wieder von jemandem, der oben war. Diese Relation und dieser Perspektivenwechsel.
Den Abstand.
Ja. Nimm dich jetzt mal nicht so ernst.
Genau.
Ja, oder so den Stolz mal runterschlucken, ne? Wenn man, ich merke das oft, wenn man aufgebracht ist und aber der andere hat gesagt und dann hat sie gesagt und dann überhaupt der Chef und so, und dann denke ich so, puh, ja, alles wegatmen, weil was ist denn tatsächlich so schlimm daran gerade?
Ja.
Und daher
ja, ist
immer die Vorstellung, ja, wir haben tatsächlich Astronauten im All.
Das ist so ähnlich. Ich glaube, so ähnlich kann es jeder mitleben, wenn er mal in die Berge geht und oben am Gipfel steht. Da wird die Welt auch ganz klein und das ist auch so ein befreiendes Gefühl. Du hast viel geleistet, bist durchgeschwitzt, aber dieses Gipfelglück, wie wir oft sagen, da oben zu stehen, da wird die Welt plötzlich auch ganz klein und die Probleme werden auch ganz klein und sowas, glaube ich, kann man noch dimensional viel, viel größer mit einem X-Faktor vorstellen, wenn du oben im Weltall bist.
Ja, es ist Da oben bekommt man dieses Wir-Gefühl sehr einfach geliefert, wenn man aus dem Fenster guckt.
Hm.
Und wir müssen für unser Wir-Gefühl arbeiten.
Hm.
Wir brauchen einen gesunden Menschenverstand, Emotionalität, Empathie, den richtigen Tag manchmal.
Hm.
Sonne, ja, also.
Aber wir haben einen richtigen Tag.
Es ist sehr viel schwerer, das zu bekommen, aber jetzt, das ist wieder was, wo ich sage, Corona, ja, ich weiß, es geht vielen nicht gut damit und so, aber bitte, bitte, ja, also was, sie können Corona ja nicht ändern und sie können auch die Realität gerade nicht ändern, aber was sie immer, immer ändern können und was immer in ihrer Hand liegt.
Die Haltung. Die Einstellung.
Was sie sich darunter vorstellen, ja, und ihre Mental Setup, Mental Attitude und das ist auch was, was da oben im All zu 100% gilt. Das ist einfach, das ist ihre Einstellung.
Mhm.
Und wenn es ihre ist, ja, dann machen sie sich die doch gut.
Genau.
Ja, so mein Tipp.
Ja. Also, da war ein Füllhorn von sehr, sehr wunderbaren, tollen Tipps. Und wenn du sagst, ich war heute ein Tag, für mich war ein sehr besonderer Tag und die Zeit ist, kann man ja bei dir wirklich sagen, wie im Flug vergangen. Wir haben einen raketenhaften Start hingelegt. Und zum Ende, bevor wir ganz abdocken, habe ich noch den Auftrag von einem anderen Mitglied, das nämlich das nächste Mal im Talk ist, dir dann einmal die Chance zu geben, ihm Fragen zu stellen. Ich begrüße das nächste Mal in 14 Tagen dann einen Geschäftsführer einer großen Innovationsgründungsgesellschaft, die in Sachsen ist und die haben 1000 Quadratmeter investiert und haben dort ein Startup-Plattform geschaffen, wo Startups wie bei euch gepusht werden können, wo der Mittelstand sich auseinandersetzen kann mit Digitalisierung und wo vielleicht auch die künstliche Intelligenz, die bei euch auch schon Einzug gehalten hat, zum Spiel kommt. Das ist Dr. Benjamin Zeitler und den habe ich als nächsten Gast. Welche zwei Fragen darf ich ihm stellen? Liebe Laura.
Also tatsächlich würde ich die gerne bündeln in einer, weil er darf sich dann aussuchen, wie er sie beantwortet. Ich habe auch eine Firma gegründet vor 5 Jahren. Voll toll, mein kleines Baby, ja, es läuft noch, auch mit Corona, zum Glück. Ich weiß aber, gründen ist zum einen recht schwer, also vielleicht dann doch zwei Fragen, wir teilen sie auf. Die erste wäre, was würde er raten, diesen jungen Menschen, die jetzt gerade zweifeln, ach so, jetzt, naja, ich warte lieber mal 5 Jahre. Corona, ja, nein, macht Gründen Sinn.
Ja.
Und die zweite wäre, und leider, ich bin es eigentlich leid, aber man muss diese Frage immer noch stellen, Wir müssen schauen, dass die Mädels und die Frauen vom Sofa wegkommen und eine andere Denke an den Tag legen. Mhm. Was möchte er diesen jungen Frauen mitgeben, die da so zweifelnd und perfektionistisch zu Hause sitzen und denken, ich habe eigentlich eine super Idee, aber meine Angst siegt immer. Mhm. Wie bringen wir die zum Gründen? Wie kriegen wir es denn hin, damit wir nicht mehr über Frauenquote-Bilder sprechen müssen?
Ja, das sind zwar wirklich tolle, tolle Fragen und das ist schön so. Und ich hatte ja schon die Unternehmerin des Jahres 2020 bei mir, auch im Talk, wirklich toll, was so Frauen beweisen können, wo der Hammer hängt und wie es weitergeht. Und das ist schön und das schon als nicht nur als Vollblutunternehmerin, sondern als Startup. Ja, herzlichen Dank.
Die zwei. Da muss ich, danke, ich muss noch ganz kurz was anfügen. Und zwar für alle, die da immer noch dran zweifeln. Ja, also vielen Dingen in unserem Leben ist es nämlich völlig egal, ob wir Männer oder Frauen sind. Raketen im Übrigen auch. Also die Rakete, es ist völlig egal, ob da ein Mann oder eine Frau drin sitzt. Ne? Ja. Muss man sich immer mal wieder vor Augen führen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Man könnte zwar ab und zu den einen oder anderen auf den Mond schießen. Vielleicht die Männer sagen, ich könnte mal eine Frau am Mond schießen und umgekehrt die Frau und den Mann.
Aber ich dürfte gerne jemanden da hochschießen, das ist okay. Ja,
dann wird sie deinen Traum doch erfüllen. Also, hab herzlichen Dank. War wirklich, wirklich traumhaft mit dir, mal so über die Dinge Einblick zu bekommen, in die Dinge, wo wir weit, weit weg sind, wo wir bloß vom Fernseher her kennen. Und toll, dass du uns da Einblick gewährt hast. Und ich gebe auch den Link mit rein, da können alle mal über deine Dienstleistung nachschauen, denn wenn einer mal sowas erleben will, was du erzählt hast, ich glaube, da gibt es eine gute Möglichkeit in Köln, oder?
Da gibt es eine gute Möglichkeit und wir drücken die Daumen, dass Corona bald mal weniger wird, damit wir das wieder machen können.
Genau, und da kann man nämlich das simulieren, hautnah erleben und ich glaube, da kannst du mal mehr erzählen oder wenn die bei dir auf der Homepage landen. Liebe Laura, hab herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch wünsche ich dir und bye-bye.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Was Souveränität bewirkt.